Es gibt Botschaften, die man gerne hält, weil man den Hörern etwas sagen will. Und dann gibt es manchmal Botschaften, die, worüber man sich doch nicht so sehr freut, weil man die Botschaft für sich selbst hält. Und heute habe ich so eine Botschaft. Ich hatte mir überlegt, kann ich das vielleicht eine weitere Woche hinausschieben? Und da habe ich gedacht, nee, also ich werde diese Botschaft schon halten. Wer die letzten Wochen hier war, weiß, dass wir die Gnadengaben auslegen, wovon es 7 sind, die in Römer 12 genannt werden. Und wir werden heute bei unseren Diensten mittels unterschiedlicher Geistesgaben die vorletzte Gabe betrachten. Genau, also lesen wir Römer 12 und meistens fangen wir in Vers 4 an. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann fängt er mit Weissagung an und Dienst, Lehre, und ermahnen, und ich denke, letzte Woche hatten wir geben, und heute haben wir vorstehen. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wie viele Worte sind das? Wer vorsteht, tue es mit Eifer. 6 Worte, die haben es in sich. Warum wird darüber relativ wenig gesagt? Na gut, ich habe nicht erzählt, aber ich bin auf die Suche gegangen. Ich dachte, es würde erbaulich sein, wenn ich vielleicht eine Botschaft hören könnte von jemandem, der zu diesem Thema spricht. Und es gibt Seiten, Sermon Audio zum Beispiel, hat aber Tausenden von Botschaften. Vielleicht waren meine Suchkriterien mangelhaft, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht viel dazu gefunden. Meistens, wenn man über diese Geistesgaben spricht, dann erwähnt man diese Gabe vielleicht ein paar Minuten, vielleicht ein paar Sekunden lang. Und das war's denn. Ich will die anderen nicht kritisieren, aber ich hatte mir schon Gedanken gemacht, weshalb es so ist, und ich habe ein paar Vermutungen, ohne, wie gesagt, die anderen schlecht zu machen. Vielleicht sind sie so gut in dem Vorstehen, dass sie darüber nicht reden wollen, also sie sind bescheiden. Und ich hoffe, dass das der Fall ist, aber das ist bei mir nicht der Fall. Weder die Bescheidenheit, noch dass ich darin gut bin. Manche wissen vielleicht peinlich, oder ist ihnen peinlich bewusst, wie schwach sie in diesem Bereich sind. Der Heilige Geist überführt sie und deshalb sprechen sie ungern darüber. Denn wenn man darüber spricht, könnten die Hörer dann sagen, ja, aber du bist nicht so. Und das ist natürlich unangenehm. Eine dritte Möglichkeit ist, wir reden lieber über das, was die anderen angeht, als über das, was uns angeht. Habe ich schon erwähnt. Viertens, vielleicht gibt es nicht so viel in der Bibel darüber. Das wäre eine Seltenheit. Eigentlich kommt fast jedes Thema ausreichend, also viel in der Bibel vor. Fünftens, vielleicht habe ich an der falschen Quelle gesucht. Vielleicht wird darüber viel gedruckt, geschrieben, aber nicht viel gesagt. Und dann zwei weitere Möglichkeiten. Entschuldigung. Vielleicht hat man noch nicht sehr viel über dieses Thema nachgeforscht. Das sind Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welche von diesen stimmt. Also ich würde eher vermuten, dass ich einfach an der falschen Stelle gesucht habe. Aber ab und zu mal kommt so etwas vor. Wir wollen also, und ich hatte mir überlegt, die Gabe des Vorstehens und die Gabe der Barmherzigkeit beide in einer Botschaft zu betrachten. Und dann, als ich mich vorbereitet habe, hat es so viel gegeben, jetzt weiß ich nicht, ob ich mal diese Botschaft fertig kriege. Wir fangen an mit der Gabe des Vorstehens. Das Wort Vorstehen, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Was ist die Bedeutung und was ist die Wortherkunft dieses Wortes? Fangen wir an mit der Wortherkunft oder zumindest mit den Bestandteilen. Prohistemie. Das heißt, genauso wie in der deutschen Sprache, und das ist so schön, vorstehen. Genauso. Nicht, dass man sich in der Gruppe so sehr befindet, sondern man ist der Gruppe voraus. Man sitzt nicht, man steht vor der Gruppe. Das heißt, man darf nicht in der Gruppe verschwinden, sondern es gibt Menschen, die stellvertretend für die Gruppe da sind. Im Grunde ist das Leiterschaft, Leitung. Das heißt, man steht Rede und Antwort, weil man die Rolle und die Verantwortung trägt. Wie in Hebräer 13 heißt es, dass wir Rechenschaft geben werden. Und in Jakobus 3, dass man eine höhere Verantwortung trägt. Also man steht vor den anderen, wie ich es gerade, vor den anderen, die man leitet, und man steht vor Gott. Und das ist das, was wir manchmal vergessen, vor dem Gott, dem man folgt, beziehungsweise vor dem man steht. Nun, ich habe gedacht, dass das vielleicht in der Bibel mehr vorkommt. Ich wusste, es ist mir in Erinnerung geblieben, dass es heißt, vor dem ich stehe. Und dann, als ich nachgeschaut habe, kommt es zweimal bei Elia vor und zweimal bei Elisa. In 1. Könige und in 2. König. Aber es heißt da, so wahr der Herr der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. So wahr er lebt, werde ich heute dies und das tun. Aber sie haben nicht vergessen, dass sie vor dem Herrn stehen. Und manchmal vergessen wir das. Wir stehen und fallen, aber wir stehen vor dem Herrn. Und ein Leiter ist ein Vorsteher. Er steht zwar vor den Menschen, aber er steht, und das darf er nicht vergessen, vor Gott. Nun, wie wird dieses Wort Vorstehen gebraucht? Der Gebrauch des Wortes kommt in verschiedenen Bereichen vor, aber ein Bereich, wo es nicht vorkommt in der Bibel, ist in der Politik oder in der Regierung. Das heißt nicht, dass es keine Vorsteher in der Politik geben würde, aber das findet man in der Bibel nicht mit diesem Begriff. Aber dieser Begriff kommt in zwei anderen Bereichen vor, in der Familie und in der Gemeinde. Das heißt, nicht nur ich stehe vor, sondern manche, die in der Familie sind, stehen auch vor. Und diese beiden Aspekte, Familie und Gemeinde, sind in einer Stelle zu finden, beide. 1. Timotheus 3, in den Versen 4 und 5 und Vers 12. 1. Timotheus 3, vielleicht kennt ihr euch ausreichend aus, das Ihr wisst, das hat mit den Bedingungen oder mit den Qualifikationen der Ältesten und der Diakonen zu tun. Hier wird das Wort Vorstehen für beide Bereiche gebraucht, Familie und Gemeinde, und in der Gemeinde sowohl für Älteste als auch für Diakonen. Ich lese die Verse vor, 4 und 5 und 12. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und Vers 12 zu den Diakonen. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Also hier stehen wir, er steht seinem Haus und seinen Kindern vor. Ich weiß nicht, wie diese zu unterscheiden sind, aber damals hat es manchmal Hausknechte gegeben, Angestellte. Also das Haus hat nicht nur mit den Kindern zu tun, sondern mit allem, was unter der Verwalterschaft des, ja, in diesem Fall des Mannes steht. Und er hält die Kinder in Ordnung oder Unterwürfigkeit mit allem Ernst. Das heißt nicht, dass die Kinder nicht Spaß haben dürften, aber sie sollten schon wissen, wann der Ernst angebracht ist. Zeiten des Ernstes sind nicht Zeiten für den Spaß. Also man sollte auf den Spaß verzichten und in würdigem Ernst sein, wo es angebracht ist. Und dann heißt es, wenn er das nicht tut, wie wird er für die Gemeinde, und dann merkt die Worte, Sorge tragen, denn wir werden uns jetzt auf diese Worte uns konzentrieren. Sorge tragen für die Gemeinde ist das, was benötigt wird. Ein Vorsteher trägt Sorge nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Gemeinde. Und ich möchte, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür bekommt, in welchen Zusammenhängen dieser Begriff Sorge tragen gebraucht wird. Denkt an den barmherzigen Samariter. Wenn ihr die Geschichte aus der Bibel kennt, da war ein Mann, der wurde überfallen von Räubern und er lag halb tot da neben der Straße. Und es kamen verschiedene vorbei und sie sorgten sich nicht um ihn. Aber es kam dann ein Fremder und er trug Sorge für diesen Mann, so lange wie er es konnte. Und als er dann weiter an seiner Geschäftsreise weitermachen musste, hat er dem Wirt aufgetragen, bitte trage du jetzt Sorge für ihn, bis er wieder gesund ist. Also Sorge tragen, sich um jemanden kümmern. Das war der Vorwurf einiger Menschen. Sie sagten zu Jesus, kümmerst du dich nicht um uns? Die Jünger im Schiff, als Jesus geschlafen hat im Boot und es kam ein Sturm auf und sie sagten, ist es dir egal um uns? Oder Martha beschwor sich bei dem Herrn und sagte, ist es dir egal, ich mache den ganzen Dienst, meine Schwester hilft mir nicht. Bin ich dir egal? Ist es dir egal? Das sind Markus 4 und Lukas 10 übrigens. Ja, und manchen Menschen sind wichtige Dinge schon egal. Einer, der beauftragt wird, sich um die Herde zu kümmern, das mag vielleicht der Hirte selbst sein, aber manchmal gibt es dann einen Mietling, ein Mensch, der bezahlt wird, sich um die Herde zu kümmern. Und es heißt in Johannes 10, Vers 13, dass der Mietling, dem die Herde nicht gehört, eher dazu neigt, wegzurennen, denn er sollte die Verantwortung für die Schafe tragen, aber er rennt hinweg. Nun, Judas, und ich meine Iskariot, der Verräter, der tat, als würde er besorgt sein um die Witwen und die Armen. Er beschwor sich, ja, warum so eine Verschwendung dieses Geld hätte für die Armen gebraucht werden können. Aber es heißt, das hat er nicht gesagt, weil er sich so sehr um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war. Aber es gibt Menschen, die sich um die Armen kümmern. Es gibt Menschen in der Regierung, die kümmern sich aber nicht um die Belange ihres Volkes, nicht so sehr, wie sie es vielleicht sollten. Ein Gallio zum Beispiel in Apostelgeschichte 18. Direkt vor seiner Bühne wurde ein Mensch, ich glaube, das war der Synagogenvorsteher, zusammengeschlagen. Sosthenes hieß er. Regelrecht geprügelt, aber es heißt, dass Gallio sich nicht darum kümmerte. Ist mir egal. Nun, Petrus war anders gestrickt. Und er sagte, ich will nicht nur, dass ihr wichtige Dinge jetzt wissen, sondern ich will mich darum kümmern, dass ihr auch nach meinem Abschied diese Worte weiterhin habt, dass ihr euch an meinen Worten erinnern könnt. Und deshalb hat er den Brief geschrieben. Er kümmerte sich. Es ist nicht immer möglich. Zum Beispiel weiß ich nicht, was nach meinem Abschied, nach meinem Ableben oder davor, wenn der Herr mich abberuft, was mit dieser Herde passieren wird. Vielleicht gibt es Dinge, die man machen kann. Die Lehre, die man hält, wird hoffentlich in Erinnerung bleiben, nicht die Predigten selbst, aber dass man unterwiesen wird und dass es nicht so schnell dazu kommt, dass man von der gesunden Lehre abdriftet. Vielleicht überhaupt nicht, aber wir wissen, die Tendenz unter den Menschen ist hinweg von der Wahrheit, dass man natürlich gewissenhafte Brüder hinterlässt, die am Wort dienen in aller Treue, ist auch etwas, was man tun kann. Ich werde euch nicht einen Teil der Heiligen Schrift hinterlassen. Das konnte Petrus, das kann ich nicht. Aber er kümmerte sich um die Zukunft seiner Leser. Und es heißt, dass Älteste sich kümmern sollten. In 1. Timotheus 5,17 zum Beispiel. Also die Presbyteroi, die Älteste, die gut vorstehen. Es gibt, also alle Älteste stehen vor. Alle Älteste haben eine führende Rolle. Und sie machen es unterschiedlich gut. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen der doppelten Ehre für würdig gehalten werden, besonders, ganz besonders die, die im Wort und in der Lehre sich abmühen oder arbeiten, steht da. Und wisst ihr, in Römer 12 hieß es, die vorstehen, sollen es mit Fleiß tun. 1. Timotheus 2,15, die Ältesten, die gut vorstehen, da haben wir die Vorsteher, sollen, also manche tun es mit Arbeit. Ich lese das noch einmal, ich bin schon an der Stelle. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Aber dieses Wort arbeiten ist ein sehr wichtiges Wort. Aber wir sind immer noch bei dem Begriff Vorsteher, Vorstehen. Übrigens ein ähnlicher Begriff, der auch in einem ähnlichen Zusammenhang vorkommt, ist zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 28 heißt es, Gnadengaben der Leitung. Wir haben Gnadengaben des Vorstehen In 1. Korinther 12, 28 heißt es, Gnadengaben der, und dann Punkt, 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 Leitung. Oder in der Elbefelder Übersetzung, Regierungen. Wobei Petrus sagt, man sollte nicht über die Herde herrschen. Es gibt zwei Stellen, wo dieser Begriff auch weiter vorkommt. In Apostelgeschichte 27, 11 und Offenbarung 18, 17. Beide dieser Verse reden von einem Steuermann. Und das hat nicht mit Steuern zu tun im Sinne von Geld, wie Zachäus, ein Zöllner war, Steuereintreiber. Nein, wir reden von einem, der am Schiffsrad oder was auch immer Ruder eines Schiffes steht oder in dem, was, ich weiß nicht, in dem einen Raum arbeitet und navigiert. Ein Steuermann eines Schiffes. Steuermänner sind für andere, für sich selbst, lebensnotwendig, lebenswichtig. Sie treffen lebenswichtige Entscheidungen. Sie können sich aber durchaus irren. In Apostelgeschichte 27 haben wir das Beispiel von einem, der traf Entscheidungen. Paulus sagte, nee, würde ich nicht machen. Er sagte doch und setzte sich durch. Konnte er auch. Aber er lag falsch. Steuermänner. Seine Aufgabe, und das findet man jetzt nicht in der Bibel, obwohl, wenn man in Apostelgeschichte 27 lesen würde, würde man vielleicht doch einige dieser Aufgaben finden, als es ein Schiff gab in Seenot. Aber das ist einer, ein Steuermann ist einer, der den Kurs erkennen, ja, und wissen muss. Welcher Weg gibt es? Er erkennt und erkennt den Kurs. Und er folgt dem richtigen Kurs. Sonst gibt es Schiffbruch. Und wenn es Abweichungen gibt, müssen diese korrigiert werden. Manchmal wird ein Schiff getrieben von dem Wind und kommt von dem richtigen Kurs ab. Und dann bemüht man sich wieder auf Kurs zu kommen. Es ist einer, der sich mit Kompass und mit den Sternen auskennt. Und er orientiert sich auch nach diesen. Auch nicht Raumfahrt, sondern Luftfahrt, sollte man sich nach den Geräten, Instrumenten, orientieren. Man hat ein Gefühl, man könnte fast sagen Bauchgefühl. Man erfährt die Gaze, die Schwerkraft auf den eigenen Körper und denkt, oh! Aber man schaut sich dann die Instrumente an und sieht, noch ist alles im Lot. Und wenn es nicht ist, egal wie man sich fühlt, muss man das tun, was dort steht. Und die Leute, die das nicht tun, die kommen schon in Schwierigkeiten oder sterben sogar. Also ein Steuermann ist jemand, der sich nach dem Kompass nach dem Richtstern orientiert. Er nimmt seine Richtung von Gott und er achtet darauf und tut es nicht nach Bauchgefühl oder Gutdünken. Er gibt seinen Willen an Gott ab. Und es ist einer, der sich nicht vor Wind und Wellen fürchtet. Man hat schon Respekt und weiß von den Gefahren, aber er steckt diese weg. Ich musste an die Frau denken in Sprüche 31. Es heißt, sie hat keine Angst vor dem Schnee im Winter. Und dann heißt es, sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nicht das Brot der Faulheit. Hier ist eine Frau, sie hat keine Angst vor den Umständen, weil sie gut vorbereitet ist. aber sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und sie ist nicht faul. Sie ist nicht das Brot der Faulheit. An einer anderen Stelle, und ich habe sie nicht nachgeschlagen, aber es heißt, der Gerechte achtet auf den Zustand seiner Herde. Also ein Steuermann ist einer, der die Güter eines anderen und die Mitreisenden möglichst sicher ans Ziel führt. Die Güter eines anderen und die Mitreisenden möglichst gesund, wohlbehalten ans Ziel führt. Paulus sagte, dass sein Ziel war, jedermann vollkommen vor Christus darzustellen. Keiner darf fehlen, und die da sind, sollen im Bilde Christi sein. Nun, MacArthur, den ich oft höre und lese, beobachtet, dass die Leiter der Gemeinde in 1. Korinther, die Gemeinde, die so viele Probleme hatte, nicht in dem 1. Korintherbrief angesprochen wurden. Und er vermutet, dass die ernsthaften geistlichen Probleme möglicherweise darauf zurückzuführen waren, dass die Leiterschaft schwach war. Vielleicht ist es ein Argument von dem Schweigen, und das sollte man vielleicht nicht immer machen, aber es ist wahr, dass selbst eine Demokratie in Not geraten kann und in die Anarchie führen kann, wenn die Wählerschaft weiß, sie können sich alles wählen, was sie wollen, ob es für sie gut ist oder nicht. Die Demokratie ist nicht unbedingt die Lösung für alle Weltprobleme. Ich bin auch für die Demokratie, aber letzten Endes leiden Menschen unter Demokratien und nicht nur unter Monarchen. Entscheidend ist der Monarch, ist der Diktator, ist der König. Im Alten Testament gab es Könige. Er hatte Berater, aber es war ein König. War er gut, dann ging es den Menschen gut. Das könnt ihr in Sprüche lesen. Wohl dem Land, dessen Gott der Herr ist. Und wohl dem, der einen weisen Menschen als König hat. Das heißt nicht wohl dem Land, der eine Demokratie hat. Obwohl ich für die Demokratie bin. Aber wenn die Menschen in der Demokratie verdorben sind, werden sie sich entscheiden für die Verdorbenheit. Dann wird es dem Land nicht gut gehen, obwohl es eine Demokratie ist. Schlechte Menschen wählen sich schlechte Leiter. Und ein schlechtes Volk mit schlechten Leitern, dem wird es schlecht gehen. Eines Tages wird es übrigens einen Weltherrscher geben. Ja gut, es wird davor auch einen geben, Antichrist. Und er ist nicht gut. Aber dann kommt der Herr Jesus Christus und er regiert in Gerechtigkeit. Und wisst ihr was? Wir werden ihn nicht abwählen. Okay? Wir werden nicht sagen, hey, wir wollen unsere Demokratie wieder. In dem Buch Richter hieß es, jeder tat, was in seinen Augen gut war. Gut, es hat noch keinen König gegeben. Aber der Herr sagt in 5. Mose 12, 8, ihr dürft nicht so handeln, wie wir es hier tun, dass jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen. 5. Mose 12, 8. Hüte dich, dass du es nicht so machst, wie es dir recht ist, sondern wie es dem Herrn recht ist. In den Versen 13 bis 14 in meiner Sprache. Okay, gut, das war der Vorsteher. Ich möchte dann aber die anderen Worte, also wer vorsteht, das waren nur 2 der 6 Worte. Tue es mit Fleiß, 4 Worte. Also die Art, was habe ich hier? Die Bedeutung und Wortherkunft des Wortes. Dann der Gebrauch des Wortes in verschiedenen Bereichen, nicht Politik, sondern Familie und Gemeinde. Ein ähnlicher Begriff war das mit Verwaltung, muss mir überlegen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, und das ist die Art des Vorstehens, und diese Art ist Fleiß. Nun, das Wort Fleiß kann auch gebraucht werden für rasch und für eilig. Wenn Fleiß Eile heißt, dann kann es hastig sein oder es kann einfach dringlich sein. Nicht alle Eile ist hastig, manche Eile ist einfach dringlich. In Markus 6, Vers 25 haben wir die Geschichte von Herodias und ihrer Tochter. Die Tochter tanzte und dann sagte der König, ich gebe dir bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie wusste nicht, was zu bitten, und sie fragte ihre Mutter, und die Mutti sagte, verlange den Kopf Johannes des Täufers auf einer Schale. Und sie ging mit Hast rein. Sie ging schnell hinein und sagte, das will ich haben. Und das war eine schlechte Entscheidung. Eine, die ja für sie und für ihre Mutter und für die Familie bestimmt ewige Konsequenzen trägt. Andererseits haben wir eine junge Dame, vielleicht im selben Alter. Und sie entschied sich zu einer schnellen Entscheidung. Die finden wir in Lukas 1. Da könnt ihr euch denken, dass es sich um die Maria handelt. Nachdem sie das Wort des Engels bekommen hat und eingewilligt hat, vermutlich, die Mutter des Herrn zu sein, es heißt dort, in diesen Tagen machte sie sich auf und reiste rasch in das Bergland in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und die Früchte dieser schnellen Entscheidung haben wir immer noch, also werden heute immer noch getragen, 2000 Jahre später. Denn wir lesen von dieser Begegnung in Lukas Kapitel 1, von dem Gespräch, das diese beiden Frauen miteinander hielten. Also das, was man durch Fleiß ausdrücken kann, kann Hast sein, hastig, aber es kann auch einfach Dringlichkeit ausdrücken. Fleiß ist das Gegenteil von Prokrastination. Ich denke, ich habe ein besseres Wort dafür bald. Und Untätigkeit. Also, dass man Dinge auf die lange Bank schiebt, hinausschiebt. Hinausverzögern, könnte man vielleicht sagen. Dringlichkeit. Ja, aber warum Dringlichkeit? In Psalm 39 erfahren wir, dass es dringlich ist wegen der Kürze des Lebens. Dringlichkeit, weil man die Kürze des Lebens erkennt. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Ein Mensch hört auf, seine Zeit zu vergeuden, sobald er seine Sterblichkeit wirklich versteht. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Und in Psalm 90, das hatten wir jüngst in einer Einleitung von Andreas, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Ja, die Arbeit eines Vorstehers ist wegen der Kürze des Lebens dringlich. Das Leben des eigenen und das derer, denen man dient. Man will helfen, ehe es zu spät ist. Und es ist auch dringlich, weil man erkennt, dass der Feind nicht untätig ist. Wenn der Teufel schlafen würde, nun manche sagen, der Teufel schläft nicht, das weiß ich nicht. Ich kann in der Bibel nicht feststellen, ob er schläft. Ich weiß, dass der Hüter Israels nicht schläft in Schunot. Ob der Teufel schlafen muss, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er so wenig wie möglich schläft, denn er will das Werk dessen, der nicht schläft, zerstören. Selbst der Herr Jesus sagt in Johannes 9,4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Also deshalb war es Jesus wichtig, mit Fleiß zu dienen. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und er sagt in 1. Johannes, oder es heißt in 1. Johannes 3,8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Warum gilt es uns, mit Fleiß vorzustehen? Weil Gott will, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Nicht nur, weil dein und mein Leben kurz ist, sondern wir haben eine Arbeit zu tun, und das ist, das Werk des Zerstörers zu zerstören. Und es ist auch deshalb dringlich, weil es gilt für den Herrn, Land zu erarbeiten und Gewinn einzutreiben. Und MacArthur sagte, und ich zitiere, richtige Führung schließt daher Zaudern, das war das Wort, Zaudern und Müßiggang aus. Richtige Führung schließt daher Zaudern und Müßiggang aus. Sie muss mit Sorgfalt, Beständigkeit und konsequent ausgeübt werden. Zitat Ende. Das sind drei Worte, wichtige Worte. Sorgfalt, das heißt, es ist nicht egal, wie genau man arbeitet. Beständigkeit, es ist nicht egal, wie lange ich arbeite. Und Konsequenz, es ist nicht egal, wie treu man arbeitet. Diese Idee des Fleißes erstreckt sich durch viele der Verse hindurch, die mit Ältesten zu tun haben. Wir haben bereits auf 1. Timotheus 5,17 Bezug genommen. Am Ende hieß es, besonders die am Wort und in der Lehre arbeiten, und da habe ich Schwerpunkt gelegt, also Nachdruck, damit ihr dafür ein Gefühl bekommt, was es heißt, so zu arbeiten, lese ich auch euch einige Stellen vor, wo dieses Wort kopiao, arbeiten, vorkommt. Das ist ein anderes Wort als ergon. Also kopiao. Der Herr Jesus sagte, die Lilien des Feldes tun es nicht. Aber Jesus tat es. In Johannes 4 war er ermüdet, erschöpft und setzte sich am Jakobsbrunnen. Übrigens lädt er alle, die so sind, in Matthäus 11,28 zu sich ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid. Simon Petrus sagte, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Na, Fischen war nicht einfach mit der Angel. Und man sitzt da und düst vor sich ein und dann irgendwann mal bringt man einen Fisch ans Land. Nein, es war schwere Arbeit mit Boot und mit Netz und so weiter und mit Rudern und Segeln. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet und nichts gefangen. Also wir haben uns abgemüht. Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, in allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Und Paulus spricht immer wieder davon, wie müde er war. Er sagte, er hatte mit Handarbeit, in der Handarbeit gearbeitet. Er sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Aber es ist nicht nur etwas, was ein Apostel oder ein Gemeindeältester tut, sondern es ist auch etwas, was andere Menschen in der Gemeinde machen, auch Frauen. Denn es steht, grüßt Maria, Römer 16, Verse 6 und 12. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Dasselbe Wort, das war Römer 16. Ja, und in 1. Korinther 16, 16 heißt es, wir sollten uns solchen unterordnen, die so sind. Und Epheser 4 sagt, anstatt zu stehlen, sollte man so etwas machen, damit man hat zu geben, anstatt zu nehmen. Und das ist, wie gesagt, das, was Paulus tat. Nicht nur Handarbeit, sondern er bemühte sich, jedermann vollkommen in Christus darzustellen. Das ist harte Arbeit. Eltern, das ist harte Arbeit. Sonntagsschullehrer und Gemeindeleiter und was auch immer. Wer vorsteht, muss es mit Fleiß tun. Es wird sich nicht von alleine klären. Es erledigt sich nicht von alleine. Und vor 20 Jahren habe ich einen Satz gehört von einem Kind. Sein Vater sagte, du sollst ja den Laden, du sollst ja, ja, ich muss weg und bitte schau auf den Laden. Also er ließ seinen Sohn da im Laden und der Vater kam zurück und es war eine reine Katastrophe und er sagte seinem Vater, siehe Papa, der Laden läuft von alleine. Das ist irgendwie nach 20 oder 30 Jahren mir in Erinnerung geblieben. Ein Prediger in Tübingen hat das mal gesagt. Ja, okay. Nun, ich möchte mit folgenden Überlegungen, Eile ist Dringlichkeit und Eile ist Erschöpfung. Es ist Müdigkeit. Okay. Nun kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt und es ist nicht direkt aus der Bibel. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, was gibt es vielleicht für Ideen, wie man fleißiger vorstehen könnte? Was kann man machen? Und Brüder und Schwestern, wenn ich diese vorlese, und das sind die Gedanken, die mir gekommen sind, ist es nicht, weil ich vorbildlich bin in diesem Bereich. Aber ich denke, dass es schon wichtig ist, sich zu diesen Dingen zu überlegen oder Gedanken zu machen. Sich in regelmäßigen Abständen zu treffen. Wie gesagt, das ist ja nicht meine Stärke, aber in meiner Heimatgemeinde gibt es regelmäßige Treffen für die Jugendleiter, für die Sonntagsschullehrer, für die Leute, die involviert sind in der Musik, für die Leute, die nicht Türsteher sind, aber die Ushers, also für die Leute, die den Menschen helfen, rein und raus und so weiter, für die Leute, die die Gemeinde putzen, für die Leute bei der Technik. Also alles, was es gibt, da gibt es immer wieder Treffen. Also nicht so oft, dass sie sich nur Probleme ausdenken, aber regelmäßige Treffen. Das beobachte ich, ja gut, jede Organisation ist unvollkommen, aber im Sommer gibt es immer wieder Treffen. Jetzt vermehrt. Treffen der Mentoren, Treffen der Leute, die in der Küche arbeiten und so weiter. Wahrscheinlich wären noch mehr Treffen nötig, aber sich in regelmäßigen Abständen treffen, Älteste treffen, Diakonen treffen. Es ist wichtig, dass man klare Ziele vor Augen hat. Denn was diese und jene tun, hängt von der Zielsetzung ab. Was ist unser Ziel in der Jugendarbeit? Was ist unser Ziel in der Musik? Was ist unser Ziel als Älteste und so weiter? Denn wenn man nicht das richtige Ziel vor Augen hat, dann wird man nicht die richtigen Ergebnisse haben. Und dann besser planen. Wenn das unser Ziel ist, wie erreichen wir dieses Ziel? Schritte hin zum Ziel. Dann wie es in Epheser 4 steht und an anderen Stellen, dass man die Heiligen ausrüstet zum Dienst, für das Werk des Dienens, dass man die Verantwortung verteilt, dass das getragen wird von mehreren Schultern, die Verantwortung verteilen. Und dann, verteilen ist nicht alles, man muss ja auch Rücksprache mit diesen halten und Rechenschaft verlangen. Und man stellt dann Mängel fest, aber es ist nicht das Ende der Welt. Okay, es gibt Mängel, arbeiten wir daran. Okay, wir sind ein bisschen von unserer Zielsetzung abgekommen, wir hatten gesagt und so weiter, wie kommen wir dann zu dem zurück, was für den Wohl der Gemeinde dienlich ist. Rücksprache halten und Rechenschaft verlangen, was nicht immer angenehm ist. Und dann ist es wichtig, dass man Ablenkungen und Zeitvergeudungen, ja, dass man auf diese verzichtet. Genau. Das Leben ist nur so lang. Man hat ja nur so viele Stunden in der Woche oder in dem Tag. Und wenn man zu viele Ablenkungen oder andere Dinge im Leben hat, Zeitvergeudung oder niedrigere Prioritäten, dann erreicht man nicht das Wichtige. Also muss man sich schon Gedanken machen, was ist das Wichtigste, was ist das weniger Wichtige und steht das in meinem Leben in diesem Verhältnis? Und wenn nicht, was müsste ich weniger wichtig machen, damit das Wichtige zum Vorschein kommt? Dann, ach so, und übrigens, ich habe das in der Liste von 10 Dingen an der 7. Stelle, nicht weil es so unwichtig ist, aber nachdem man das richtige Ziel hat und man tut alle diese Dinge, wovon wir gesprochen haben, darf aber das Gebet nicht fehlen. Wir dürfen nicht denken, oh, unsere Organisation hat alles erledigt. Nein, wir müssen beten. Wir suchen Gottes Führung und Kraft und Segen. Und dann hält man Ausschau nach anderen, weiteren Kräften. Wer ist zur Gemeinde gekommen? Wie können wir diese Menschen einsetzen? Wir können das noch mehr verteilen und wir können vielleicht noch effektiver ein größeres Werk für den Herrn tun, wenn mehr Leute involviert sind, beteiligt sind. Natürlich muss man die Leute anhalten, ihren Dienst gut zu tun. Sonst könnte es nötig sein, dass man einem seine Verantwortung enthebt, sagt, du darfst es nicht mehr. Übrigens, das ist ja normal. Denkt an den Verwalter. Sein Herr sagte, ich habe gehört, du bist untreu. Du kannst nicht mehr als Haushalter dienen. Punkt. Und das war für ihn eine missliche Situation. Was werde ich tun? Aber wie viel mehr, also wenn das in der Welt der Fall ist, wie viel mehr in der Gemeinde? Natürlich wollen wir bereit sein, geduldig und den Menschen helfen, aber wenn man mit der Verantwortung vor dem Herrn lässig umgeht, dann dürfte man das nicht weitermachen. Das sendet die falschen Signale. Ja, das bestätigt Menschen in der, was sagt man, Schlampigkeit, ich weiß nicht, aber bestätigt die Leute darin, dass sie die Arbeit faul machen. Und das ist nicht gut. Okay, und dann für den Ernstfall planen, dass es einen nicht mehr gibt. Okay, wir sind alle sterblich. Und es kann schnell passieren. Man kann ja tot umfallen, bumm, ist weg. Also früher oder später müssten alle ersetzt werden und man soll ja auch einen Plan haben. Und Theo, wie heißt der, Van Rijn, ja, in Niederlande. Der hat beobachtet, sein Vater war Missionar und er hat die Gemeinden in Niederlande beobachtet, die von Missionaren gegründet wurden. Und er hat beobachtet, dass manch dieser Gemeinden nach wenigen Jahren nicht mehr existierten, nachdem der Missionar ablebte. Und deshalb ist es so wichtig, dass nicht alles von einem solchen abhängt. Und es ist wichtig für ihn, dass er die Menschen in den Dienst stellt. Und ich gebe euch zu, ich mache es nicht optimal, aber ich denke, dass es richtig ist. Wir haben unterschiedliche Gaben. Wer der vorsteht, soll es mit Fleiß tun. Und ich möchte mit folgendem, wir lesen die Stelle ein letztes Mal und dann habe ich einen Schlussvers, wenn ich den finden kann. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne und untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, wovon auch diese eine ist, der uns verliehenen Gnade. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und da möchte ich mit folgendem Vers in 1. Thessalonicher 5, Vers 25 enden. Mit den Worten des Paulus. 1. Thessalonicher 5, 25. Brüder, betet für uns. Amen.